SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Weiterhin Warnung der Nationalbank. Die Inlandsbanken vergeben zu günstige Hypotheken. Klare Vorstellung zur Zuwanderungsinitiative. Die Kantone wollen kein Saisonierstatut, zeigen unsere Recherchen. Günther Verheugen, der frühere EU-Kommissar, versteht Schweizer Ängste vor einer unkontrollierten Einwanderung. Das Problem müsse europaweit gelöst werden.
Wir müssen begreifen, dass Europa zwar ein Einwanderungsland ist, dass wir aber nicht der Schmelztiegel sind wie die Vereinigten Staaten von Amerika, weil die Absorptionsfähigkeit unserer Gesellschaften begrenzt ist.
Sagt der überzeugte EU-Anhänger im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und Spanien hat einen neuen König, Felipe den VI.
Viva el Rey!
Viva!
Viva España!
Viva!
Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Die Nachrichtenübersicht hat Damian Rast.
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt für die Schweiz anspruchsvoll. Das stellt die Schweizerische Nationalbank fest. Um die Wirtschaft zu stützen, belässt sie den Leitzins bei 0 bis 0,25 Prozent. Das bedeutet, Private und Unternehmen können weiterhin zu guten Konditionen Kredite erhalten und das Geld dann für ihre Investitionen einsetzen. Negativ wirkt sich das laut der Nationalbank auf das Hypothekengeschäft aus. Die Nationalbank fordert deshalb, dass sich die Banken für diesen Fall absichern. In Zukunft sollen alle Schweizer Haushalte Radio- und Fernsehgebühren zahlen müssen, und zwar unabhängig davon, ob sie ein Radio oder einen Fernseher besitzen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Der Ständerat möchte zudem, dass private Radio- und Fernsehstationen mehr Gebührengelder bekommen. Und zwar neu bis zu 6% sämtlicher Gebühren, statt wie bisher 4%. Konkret geht es um jährlich etwa 27 Millionen Franken, welche die privaten Anbieter zusätzlich erhalten würden. Beim neuen Bürgerrechtsgesetz ist der Nationalrat einverstanden mit den Vorschlägen der Einigungskonferenz. So sollen bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer auch jene Jahre angerechnet werden, die jemand vorläufig aufgenommen wurde, allerdings nur zur Hälfte. Und bei der Einbürgerung von Jugendlichen sollen die Jahre zwischen dem 8. und dem 18. Lebensjahr künftig doppelt zählen. Heute sind es die Jahre zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr, die doppelt zählen. Am Nachmittag muss noch der Ständerat über die Kompromissvorschläge entscheiden. Danach sind die über dreijährigen Beratungen abgeschlossen. Der Nationalrat berät darüber, ob und wie Kinder unverheirateter Eltern besser gestellt werden können. Heute muss etwa die ledige Mutter nach einer Trennung für ihren Unterhalt selber aufkommen, während die geschiedene Mutter Unterhaltszahlungen des Vaters erhält. Der Bundesrat möchte diese Ungleichbehandlung abschaffen. Die Vorlage ist umstritten. Die Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone fördern bei der Steuerung der Zuwanderung in die Schweiz größtmögliche Eigenständigkeit und Flexibilität. Das geht aus einem Bericht hervor, der Radio SRF vorliegt und über den morgen die Konferenz der Kantonsregierungen befinden sollen. Darin werden die Eckpunkte definiert für ein neues Zulassungssystem aus der Sicht der Kantone. Wichtiger Bestandteil ist der föderale Ansatz. Dieser ermöglicht es den Kantonen, die lokalen Bedürfnisse von Wirtschaft und Bevölkerung zu ermitteln und die Zuwanderung entsprechend zu steuern, heißt es im Bericht. Im Zusammenhang mit der Affäre Mörgeli hat die Zürcher Staatsanwaltschaft gegen Titularprofessorin Iris Ritzmann Anklage erhoben, wegen mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses. Laut der Oberstaatsanwaltschaft soll sie zwei vertrauliche Berichte und weitere Informationen einem Journalisten weitergegeben haben. Ritzmann war Ende 2013 von der Universität Zürich entlassen worden. König Felipe der VI. Ist als neues Staatsoberhaupt von Spanien vereidigt worden. Im Parlament schwor der 46-Jährige, die Aufgaben, die in der Verfassung festgelegt sind, zu erfüllen. In seiner Antrittsrede würdigte er seinen Vater Juan Carlos. Dieser habe die Spanier nach der Franco-Diktatur versöhnt. Gleichzeitig ging Felipe auf die kulturelle Vielfalt des Landes ein. Trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen glaube er an die Einheit Spaniens. Das spanische Königshaus solle moderner werden. Es müsse transparent sein und in der Öffentlichkeit ein ethisches und moralisches Vorbild abgeben, sagte König Philipp. Der schwerverletzte Höhlenforscher Johann Westhauser ist aus der Tiefe gerettet. Helfer trugen ihn kurz vor Mittag aus der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden in Deutschland. Das bestätigte ein Sprecher der Bergwacht Bayern. Wie es dem 52-Jährigen geht, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Der Verunglückte werde medizinisch versorgt. Die Helfer holten Westhauser in 6 Tagen aus 1000 Metern Tiefe nach oben. Er war am Pfingstsonntag durch einen Steinschlag verunglückt. Der amerikanische Jazzpianist Horace Silver ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte das bekannte Jazzlabel Blue Note mit. Silvers erstes Album mit seiner Band Jazz Messengers gilt als Meilenstein in der Entwicklung des Hardbop, einer Musikrichtung, die etwa von Rhythm and Blues beeinflusst ist. Zu Silvers Klassikern zählen unter anderem die Titel Peace und Song for My Father. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne, örtlich gibt es kurze Regenschauer. Morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Im Osten gibt es dichte Wolkenfelder. Die Temperatur im Norden 24, im Süden 27 Grad.
Mehr Eigenkapital aufbauen und Risiken abbauen. Die Nationalbank ermahnt die Schweizer Banken noch einmal. Diesmal bereiten der Schweizerischen Nationalbank aber nicht die Grossbanken Sorgen, sondern immer mehr die Inlandbanken. Klaus Bonanomi erklärt.
Wie solide stehen die Schweizer Banken da? Diese Frage versucht die SNB, die Schweizerische Nationalbank, in ihrem jährlichen Finanzstabilitätsbericht zu beantworten. SNB-Direktionspräsident Thomas Jordan griff heute mehrmals zu mahnenden Worten an die Adresse der Banken.
Mit unserem Bericht möchten wir den Marktteilnehmern ein vorsichtiges Verhalten ans Herz legen.
Die Grossbanken hätten zwar ihre Eigenkapital- und Risikosituation verbessert, sie hätten Fortschritte gemacht beim Aufbau ihrer Kapitalpolster. Doch weiterhin sei Wachsamkeit geboten. Credit Suisse und UBS müssten ihre Widerstandskraft gegen allfällige Krisen weiter stärken. Bei den Inlandbanken gibt ein und dasselbe Thema der Nationalbank schon seit einiger Zeit zu denken, der Hypothekarmarkt. Tiefe Zinsen verlocken manchen Hauskäufer. Doch wenn die Zinsen steigen sollten, könnten etliche von ihnen plötzlich überfordert sein. Eine Blase könnte platzen.
Ungleichgewichte bleiben bestehen. Für eine Entwarnung ist es deshalb noch zu früh.
Und der für den Stabilitätsbericht verantwortliche SNB-Direktor Jean-Pierre Dantin doppelte nach.
Il faut que les banques et les autorités restent vigilantes et prennent les mesures nécessaires afin de contenir les risques pour la stabilité financière.
Banken und Behörden sollten wachsam bleiben und Maßnahmen einleiten, um die Risiken für die Finanzstabilität einzudämmen. Allerdings will die SNB noch keine weiteren konkreten Verschärfungen ergreifen, etwa Amortisationspflichten für Hypothekarschuldner. Konkret hervorgehoben wird hingegen im Finanzstabilitätsbericht der Name der Bank, die im Schweizer Hypothekargeschäft am stärksten exponiert ist, die Raiffeisengruppe. Bei ihr sei das Risiko besonders groß, dass sie bei steigenden Zinsen Probleme bekommen könnte. Doch Raiffeisen-Sprecher Franz Würth sagt auf Anfrage, man habe bereits reagiert.
Raiffeisen hat die Zinsänderungsrisiken per Ende 2013 leicht erhöht, aber sie sind Stand heute bereits wieder auf dem Niveau von 2011.
Die Risiken habe man im Griff. Dies die Botschaft von Raiffeisen an die Adresse der Nationalbank.
Ja, und Klaus Bonanomi, Sie haben diese Medienorientierung verfolgt. Darum wollen wir gleich noch ein paar Einschätzungen und Erklärungen von Ihnen. Die Raiffeisenbank sagt also, sie habe etwas gemacht. Was aber, wenn das nicht reicht, kann da die SNB Sanktionen ergreifen?
Direkt Sanktionen ergreifen kann die SNB nicht. Was die SNB jetzt getan hat in ihrem Finanzstabilitätsbericht, das ist aber doch schon ein deutlicher Schuss vor den Bug oder ein Wink mit dem Zaunfall, wenn man das so nennen soll. Ein Mittel, das durchaus wirkt, wenn man den Namen einer Bank nicht gerade hervorhebt, aber doch ausdrücklich erwähnt. Man hat es vor 2 Jahren gesehen, da hat die SNB die Credit Suisse erwähnt im Zusammenhang mit ihrer Eigenkapitaldecke, die zu dünn sei. Und die Credit Suisse musste damals das Reagieren, also das war nicht eine konkrete Vorschrift, sondern bereits das Erwähnen in diesem Finanzstabilitätsbericht hat gereicht, für das die Credit Suisse dann entsprechende Maßnahmen ergriffen hat. Für Sanktionen, konkrete Sanktionen gegen eine Bank, wäre dann eher die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, zuständig.
Noch ein Wort zur Raiffeisenbank selbst. Ist die eigentlich auch systemrelevant? Also ist die auch zu groß, um untergehen zu können?
Offiziell nicht. Offiziell sind einfach die Grossbanken und auch die Zürcher Kantonalbank systemrelevant, also too big to fail. Aber natürlich inoffiziell ist es schon so, dass die Raiffeisenbank für das ganze Schweizer Bankensystem systemrelevant ist. Und es ist ganz klar, dass die Behörden, die Nationalbank, die FINMA nicht tatenlos zusehen würden, wenn die Nummer 1 im Schweizer Hypothekarmarkt in große Schwierigkeiten geraten würde oder unterzugehen drohte. Also da würden sicher Maßnahmen eingeleitet, aber offiziell systemrelevant ist die Raiffeisengruppe nicht.
Danke für diese brandneuen Einschätzungen und Informationen, Klaus Bonanomi von der SRF Wirtschaftsredaktion. Und so geht es im Rendezvous hier weiter. Wie die Zuwanderungsinitiative umsetzen. Wir wissen, was die Kantone wollen. Möglichst viel Mitsprache. Kinder unverheirateter Eltern sollen bei der Trennung der Eltern nicht leiden. Die emotionale Debatte im Nationalrat. The King's Speech auf Spanisch, was Felipe VI. In seiner Antrittsrede versprach. Und La Furia Roja fährt heim von der WM. Für den Sportkenner keine Überraschung. EU-Bürger sollen nicht mehr einfach so in der Schweiz arbeiten und leben dürfen. Künftig sollen Kontingente für alle Ausländer gelten. Das beschloss das Schweizer Stimmvolk im Februar mit seinem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Doch so einfach diese Vorgabe scheint, so schwierig ist es, sie umzusetzen. Laufend kommen jetzt dazu Vorschläge von den maßgebenden Akteuren. Dazu gehören die Kantone. Inlandredaktorin Sarah Nowotny weiß, wie sie die Zuwanderungsinitiative voraussichtlich umsetzen wollen.
Zwei Fragen stehen im Zentrum. Wie viele Ausländer dürfen künftig in die Schweiz kommen? Und wer entscheidet darüber? Die Kantone spielen neben dem Bund die Hauptrolle bei der Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Auf die Frage nach dem Wer haben die Kantone eine klare Antwort. Wann immer möglich wollen sie selbst über die Zuwanderung entscheiden. Dies schreiben die Kantonsregierungen in einem Entwurf, den sie morgen Freitag als Mitteilung veröffentlichen wollen.
Das vorgeschlagene Zulassungssystem folgt einem föderalen Ansatz, wonach den Kantonen eine zentrale Rolle zukommen soll, sowohl bei der Steuerung als auch beim Vollzug der Zulassung.
Eine Strategie mit Zündstoff. Denn die Frage, wie viele Ausländer künftig in die Schweiz kommen dürfen, diese Frage beantworten die Kantone nicht. In ihrer aktuellen Strategie von Ende Mai kommen keine Zahlen vor. Die Zuwanderung zu begrenzen, wie dies die Masseneinwanderungsinitiative fordert, ist kaum ein Thema. Andreas Rickenbacher ist Präsident der federführenden Volkswirtschaftsdirektoren. Er sagt dazu:
Gut, im Moment ist das noch etwas früh, bereits Zahlen zu nennen. Im Moment geht es darum, sich einmal ein Bild zu machen oder Überlegungen zu machen über ein System.
Für die Kantone ist klar, was dieses System beinhalten sollte. Erstens, Arbeitnehmer, die höchstens ein Jahr in der Schweiz verbringen, sogenannte Kurzaufenthalte, wollen sie gar nicht kontingentieren. Zweitens, ganz dem Bund überlassen, sollen die Kantone nur die Kontingente für Bürger aus Nicht-EU-Staaten und für Asylbewerber. Für eine Minderheit also. Drittens, über die Anzahl Grenzgänger wollen die Kantone hingegen allein entscheiden. Und der vierte und wichtigste Punkt, beim Thema EU-Bürger in der Schweiz möchten sie immerhin ein entscheidendes Wörtchen mitreden. Dazu schreiben sie:
Die Kantone ermitteln den Bedarf an Höchstzahlen und Kontingenten, denn sie kennen die vielschichtigen, lokal sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Wirtschaft und Bevölkerung.
Letzte Instanz wäre dann der Bundesrat, der die Kontingente pro Kanton festlegt. Aber wird mit solchen regionalen Zulassungen nicht der Volkswille missachtet? Volkswirtschaftsdirektor Rickenbacher sagt nein. Die Kantone würden den Arbeitsmarkt nun einmal am besten kennen.
Wir haben bereits heute das Regime, das natürlich die Kantone und insbesondere die Volkswirtschaftsdirektoren innerhalb der Schweiz sehr nahe an der Wirtschaft dran sind.
Allerdings, wenn es um den Familiennachzug geht, wollen auch die Kantone strenger sein. So sollen Ausländer mehr Geld als heute haben müssen, wenn sie in der Schweiz bei ihrer Familie leben wollen. Fazit: Die Kantone wollen die Masseneinwanderungsinitiative möglichst in gutem Einvernehmen mit der EU umsetzen, so dass keine bilateralen Verträge gekündigt werden müssen. Der oberste Volkswirtschaftsdirektor Rickenbacher sagt:
Wir müssen auch künftig in der Lage sein, Fachspezialisten aus dem Ausland rekrutieren zu können, um eben die Wirtschaftsleistung der Schweiz erhalten zu können. Und da ist es auch entscheidend, dass wir in einem guten Verhältnis zur Europäischen Union bleiben.
Die SVP hat vor kurzem ähnliche Vorschläge gemacht. Unklar ist, was der Bundesrat beschließen wird. Morgen Freitag beginnt auch er mit seinen Beratungen zur Masseneinwanderungsinitiative. Und dort gibt es Stimmen, die eine harte Umsetzung fordern, welche mit der EU nicht vereinbar ist.
Wenn eine verheiratete Mutter sich scheiden lässt, erhält sie oft mehr Geld für Kinder als eine alleinerziehende Frau, die nie verheiratet war. Das soll sich nun ändern. Mit dem neuen Kinderunterhaltsrecht wird das Wohl des Kindes ins Zentrum gerückt. Aus dem Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi.
Jedes fünfte Kind in der Schweiz hat Eltern, die nicht verheiratet sind. Und diese stehen, wenn sich seine Eltern trennen, schlechter da als die anderen. Denn nach einer Ehe bekommt die Mutter nicht nur Geld für Kleider und Krankenkasse ihrer Kinder, sondern auch für die Betreuung, die sie leistet. Eine unverheiratete Frau hingegen bekommt kein Geld für die Betreuung. Eine stoßende Ungerechtigkeit, befand Justizministerin Simonetta Sommaruga heute im Nationalrat.
Für ein Kind macht es keinen Unterschied, ob es von einem Paar gezeugt wurde, das seit 10 Jahren verheiratet war, oder aus einem One-Night-Stand hervorging.
Für ein Kind mache es aber sehr wohl einen Unterschied, ob seine Mutter Zeit mit ihm verbringen kann oder fast nie da ist, weil sie so viel arbeiten muss und es dann häufig doch nicht reicht zum Leben.
Dies führt dazu, dass der Mutter oft nur der Weg in die Sozialhilfe bleibt. Und hier sind wir der Meinung, dass der Vater entweder ebenfalls seinen Anteil an der Betreuung leistet oder dann die Mutter dafür entschädigt. Um diese Form der Entschädigung geht es beim vorgeschlagenen Betreuungsunterhalt.
Künftig sollen also auch die Kinder nicht verheirateter Paare so viel Zeit mit dem betreuenden Elternteil verbringen können, wie es ihr Alter erfordert. Damit rückt neu das Wohl des Kindes ins Zentrum, wenn es um die finanzielle Regelung nach Trennungen geht. Im Nationalrat heute war eine große Mehrheit überzeugt von der Notwendigkeit dieses Paradigmenwechsels, auch wenn Gabi Huber von der FDP schon ein wenig die Stirn runzeln musste. Das neue Gesetz führe dazu,
dass immer mehr einfach alle alles machen können und auf alles Anspruch haben sollen und wollen, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht.
Sturm gegen den Systemwechsel lief einzig die SVP. Sie wollte gar nicht erst auf das Gesetz eintreten. Zu gewaltig sei die Änderung ja einer kopernikanischen Wende gleich und vor allem mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet, so SVP-Nationalrat Luzi Stamm. Was heiße denn, ein Kind habe Anrecht auf gebührenden Unterhalt?
Niemand weiß, was das sein soll. Wir sagen, jeder, der Vater und die Mutter, muss nach seinen Kräften dafür sorgen. Das heißt überhaupt nichts. Da werden sich zigtausende von Betroffenen, Rechtsanwälten, Gerichtsmitarbeitern, Behördenmitgliedern, Studenten und so weiter fragen, was haben denn die gemeint?
Was der Grüne Daniel Fischer Seck mit der Antwort quittierte:
Ich sage Ihnen, mir ist es lieber, die Praxis regelt es, als wir.
Allerdings, auch für die Linke und Teile der Mitte ist das Gesetz mit einem Wermutstropfen verbunden. Es sieht keine Neuregelung der Frage vor, was passiert, wenn ein getrenntes Paar zu wenig Geld zur Verfügung hat. Heute ist es so, dass der Elternteil, der zahlt, in jedem Fall das Existenzminimum behalten kann. Derjenige, der betreut, Sozialhilfe beantragen muss, wenn das Geld nicht reicht. Diese Ungerechtigkeit war es ursprünglich gewesen, die den Anstoß gegeben hatte für das neue Gesetz. Der Bundesrat ist allerdings unterdessen zur Ansicht gelangt, dass es dafür eine Verfassungsänderung brauche.
Elisabeth Pestalozzi. Und vom Nationalrat gleich weiter zum Ständerat. Die neuen technischen Möglichkeiten, Radio- und Fernsehprogramme zu jeder Zeit und überall empfangen zu können, verlangen auch ein neues Gebührensystem. Dieser Meinung ist der Bundesrat. Und nach dem Nationalrat hat sich jetzt auch der Ständerat dafür ausgesprochen, dass künftig alle Haushalte TV- und Radiogebühren bezahlen müssen. Ein Antrag im Gegenzug, alle Unternehmen von der Abgabe zu befreien, ist im Ständerat gescheitert. Philipp Burkhardt.
Es mache keinen Sinn, ein neues Gebührensystem zu beschließen, bevor nicht die Diskussion geführt worden sei, welche Service-Public-Leistungen die SRG in Zukunft erbringen müsse. Dies findet FDP-Ständerat Hans Altherr. Sein Antrag, die Vorlage für eine Revision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen an die Kommission zurückzuweisen und noch einmal zu überarbeiten, hat jedoch in der Kleinen Kammer keine Mehrheit gefunden. Der Ständerat ist wie der Bundesrat der Meinung, dass künftig praktisch jeder Schweizer Haushalt Radio- und Fernsehgebühren bezahlen müsse, unabhängig davon, ob er einen Radio- oder Fernsehapparat besitzt. Dafür soll die Empfangsgebühr von heute 462 Franken auf 400 Franken pro Haushalt und Jahr sinken. Der Bundesrat begründet den geplanten Systemwechsel damit, dass Radio- und Fernsehsendungen immer häufiger übers Internet konsumiert würden. Der Nationalrat wollte in der Frühjahrssession Haushalten ohne Empfangsgeräte die Möglichkeit geben, sich während einer Übergangszeit von 5 Jahren von der Abgabe befreien zu lassen. Doch der Ständerat hat dieses sogenannte Opting-out nun wieder aus der Vorlage gestrichen. Auch ein Antrag von FDP-Ständerat Georges Theiler, alle Unternehmen von der Empfangsgebühr zu befreien, hat der Ständerat abgelehnt. Theiler stört sich daran, dass die Wirtschaft mit dem neuen System insgesamt 200 Millionen statt wie bisher 40 Millionen Franken zur Finanzierung von Radio und Fernsehen beitragen müsste, obschon an vielen Arbeitsplätzen gar keine Medien konsumiert würden. Medienministerin Doris Leuthard zeigte sich im Rat über die Diskussion erschüttert, wie sie sagte. Die Vorlage des Bundesrates sehe vor, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 500.000 Franken künftig keine Gebühr bezahlen müssten. Damit würden gegenüber heute rund 70% aller Unternehmen von einer Abgabe befreit. Eine Entlastung aller Unternehmen hingegen sei nicht zu rechtfertigen, da auch die Wirtschaft von den Leistungen der TV- und Radioveranstalter profitiere. Der Ständerat ist der Bundesrätin mit 25 gegen 14 Stimmen gefolgt. Im Unterschied zu Bundesrat und Nationalrat hat die Kleine Kammer beschlossen, dass private Veranstalter künftig mehr Geld aus dem Gebührentopf erhalten sollen, nämlich bis zu 81 Millionen Franken, das sind 27 Millionen mehr als heute.
Rot und Gelb leuchtet Spaniens Hauptstadt heute. Madrid feiert die Vereidigung des neuen Königs von Felipe dem VI. In einer dunklen Uniform mit himmelblauer Schärpe, im Hintergrund seine Frau und die zwei Töchter, legt Felipe der VI. Seinen Eid auf die demokratische Verfassung ab. Anders also als sein Vater Juan Carlos, bei dessen Amtsantritt 1975.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Sagt also Felipe der VI. Mit Spannung erwartet wurde aber vor allem die Rede des neuen Königs. Angesichts der wirtschaftlichen Probleme, die das Land hat, und angesichts der Spaltung, die Spanien droht. Frage an Hans-Günther Kellner in Madrid. Felipe gilt als ruhiger und für spanische Verhältnisse eher kühler Mann. Wie emotional war denn der König bei seiner Antrittsrede?
Er hat sich schon sehr stark im Rahmen des doch sehr strengen spanischen Protokolls bewegt. Allerdings muss man sagen, er war auch durchaus von Emotionen geprägt. Er hat zum Beispiel mehrmals über seine Mutter geäußert, ihr gedankt für die Erziehung, die er genossen hat, und auch an seinen Vater. Das waren auch Momente, die von Applaus unterbrochen wurden. Und da hat er durchaus auch seine Mutter auf der Tribüne sehr freundlich angeblickt. Das waren auch emotionale Momente seiner Rede.
Und wie politisch war die Rede und vor allem auch, wie viel Klartext hat er gesprochen?
Gut, Klartext dürfen die spanischen Könige gar nicht sprechen. Das verbietet ihnen die Verfassung ausdrücklich. Und er hat es auch am Anfang der Rede gesagt, dass die Verfassung den Königen in Spanien auf den Auftrag gibt, zu vermitteln, zum Dialog aufzufordern, zu beraten. Aber eben richtig Klartext hat er nur in sehr wenigen Punkten gesprochen. Man muss schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder zuhören in dieser Rede.
Gehen wir in dem Fall ein bisschen zwischen die Zeilen. Ein zentrales Problem Spaniens ist die Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit. Hat Felipe der VI. Sich zu diesem wichtigen Thema geäußert?
Ja, das hat er. Und da wurde er auch relativ direkt. Er hat von den Bürgern gesprochen, die nicht nur ihre Arbeit, sondern damit mit der Arbeitslosigkeit auch ihre Würde verloren haben. Und dass das der Dreh- und Angelpunkt der spanischen Politik sein müsse. Er hat von den politischen Verantwortlichen auch erstaunlich deutlich einen tiefen Mentalitätswandel gefordert. Man hat gefordert, nicht, dass nur mit Forschung und Wissenschaften Spanien seinen Platz in der Welt wiederfinden könne. Aber das waren sehr deutliche Worte angesichts der tiefen Haushaltskürzungen an Schulen und Universitäten hier in Spanien gegenwärtig.
Die Bevölkerung hat sicherlich auch Antworten erwartet, ob König Felipe das Land einen kann und will und das Land versöhnen. Hat er sich konkret auch in dieser zentralen Frage geäußert?
Ja, also er hat gesagt, dass er von der Verfassung ja auch den Auftrag hat, die Einheit Spaniens zu repräsentieren, hat aber dann auch gesagt, dass Einheit eben nicht Uniformität, sondern Vielfalt bedeuten muss. Eben Spanien ist ein Land mit zumindest 4 unterschiedlichen Sprachen, 4 unterschiedliche Kulturen, und da seien eben die Werte gefragt, der Respekt, der Dialog, die eben auch die Demokratisierung Spaniens möglich gemacht haben. Die dürften nicht vergessen werden, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, richtige politische Initiativen darf der König eben gar nicht starten.
Wie viel kann denn der König überhaupt erreichen in Spanien? Also ist das mehr als nur Symbolik, was er kann?
Viel mehr kann er nicht. Sein Vater ist ja zum Beispiel zuletzt gescheitert mit seinen Versuchen, vermitteln tätig zu werden. Der König hat eben in seiner Rede betont, dass mehr als vermitteln und beraten wird er nicht können.
Die Monarchie ist in diesen Tagen in Spanien wieder sehr stark umstritten. Versuchte Felipe, diese Bedenken irgendwie zu zerstreuen?
Ja, durchaus. Da zwischen den Zeilen hat man dann schon die Elefantenjagd herausgehört oder die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen seine Schwester. Er hat mehrmals die Vorbildfunktion der Krone betont, die sich eben auch moralisch unzweifelhaft verhalten müsse. Das ist eben ein Hinweis an diese Skandale. Und am Ende hat er den Spaniern auch eine erneuerte Monarchie für neue Zeiten versprochen. Und was ich besonders wichtig fand, er hat zuletzt auch betont, dass er hofft, dass die Spanier auf ihren König stolz sein können, eben wegen seiner Leistungen.
Sagt Hans-Günther Kellner. Er ist Journalist in Madrid. Und zum Schluss noch dies. An der Fußball-WM in Brasilien sind gestern die ersten 3 Teams ausgeschieden. Aber was von den Mannschaften aus Australien und Kamerun auch erwartet worden war, ist beim Team aus Spanien eine echte Sensation. Spanien, Europameister 2008, Weltmeister 2010 und wieder Europameister 2012. Die dominierende Fußballnation der letzten Jahre, schon nach 2 Spielen draußen. Das hat so zwar niemand erwartet. Ganz so überraschend ist dieses Ausscheiden allerdings nicht, wenn man etwas weiter zurückgeht in der Fußballgeschichte der Spanier. Sportredaktor Reto Held.
Als Spanien 2008 zur Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz antrat, war das hier ihr Song. Natürlich ist darin die Rede davon, dass Spanien den Titel holen wolle. Das erste und wichtigste Ziel war aber, den Viertelfinal zu überstehen. Man habe es satt. Denn Spanien war vor 2008 zwar immer wieder mit großen Erwartungen gestartet, erreicht hatten sie aber 20 Jahre lang genau nichts an großen Turnieren. Nach der Finalniederlage an der Europameisterschaft 1984 gegen Frankreich kam Spanien weder bei Europa noch bei Weltmeisterschaften weiter als eben in den Viertelfinal, wobei man nicht weniger als 5-mal in einem solchen Viertelfinal scheiterte. Deshalb galt es, den Viertelfinalfluch zu besiegen und den Viertelfinal zu überstehen. Und sie überstanden ihn, diesen Viertelfinal an der Euro 2008, dank dem Sieg im Penaltyschießen gegen Italien, wurden dann Europameister, dann Weltmeister und wieder Europameister und sind jetzt wieder da, wo sie vor 2008 waren. Mit großen Erwartungen gestartet, aber früh gescheitert. Nicht, weil das Team überaltert wäre, wie oft behauptet wird, außer Xavi ist kein Spieler älter als 32 Jahre. Viel eher, weil die Mannschaft ausgelaugt wirkte und weil sie den Viertelfinal zuletzt vielleicht zu oft überstanden hat, sagt der Schweizer Trainer Christian Gross.
Der Hauptgrund ist sicher, dass die Mannschaft ein bisschen gesättigt ist von den großartigen Erfolgen, die sie gefeiert haben.
Eine Aussage, die noch vor 6 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Als Spanien zwar auch schon eine große Fußballnation war, sich aber dennoch vorerst sehr bescheidene Ziele steckte, nämlich den Viertelfinal zu überstehen.
Reto Held, und von den Spaniern mit den roten Trikots zu einem Roten aus Deutschland. Der frühere SPD-Politiker und EU-Kommissar Günther Verheugen ist Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt für die Schweiz anspruchsvoll. Deshalb belässt die Nationalbank den Leitzins bei 0 bis 0,25 Prozent. Und sie warnt die Banken, sie müssten sich besser absichern. In Zukunft sollen alle Schweizer Haushalte Radio- und Fernsehgebühren zahlen müssen, und zwar unabhängig davon, ob sie ein Radio oder einen Fernseher besitzen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Der unter dem Pseudonym Carlos bekannt gewordene Straftäter kommt frei. Das Sondersetting werde beendet, teilt die Zürcher Oberjugendanwaltschaft mit. Das Setting war vor knapp 4 Monaten errichtet worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.